Das Rodenberger Heilbad. In Sohldorf, unweit Rodenbergs, befanden sich schon seit undenklichen Zeiten starke Sohlquellen, welche schon seit mehr denn 1000 Jahren von den Bewohnern des Buckigaus und später von den Schaumburger Grafen zur Gewinnung von Kochsalz ausgebeutet wurden. Im Jahre 1504 ließ Graf Anton die Sohlquellen aufräumen und vertiefen und zur stärkeren Gewinnung der Sohle auf den Quellen Pumpwerke anlegen. Auch ließ er die Anlage der Salzsiedepfannen verbessern und erneuern und Graf Ernst ließ dann im Jahre 1620 diese einzige Schaumburger Saline in allen Teilen verbessern. Als im Jahre 1726 Friedrich von Beust die Tröpfelgradierung erfunden und diese seine Erfindung auf der Saline Wilhelmsglück bei Kreuzburg an der Werra mit großartigem Erfolg zur Einführung gebracht hatte, beauftragte der Landgraf Wilhelm VIII. Im Jahre 1735 den genialen Erfinder, auch die Saline Sohldorf mit Gradierwerken zu versehen. Da aber der Gradierbetrieb eine ziemlich starke Wasserkraft erforderte und diese bei Sohldorf nicht vorhanden war, so wurden die Gradierwerke nicht dort, sondern am linken Aueufer der Rodenberger Salzmasch erbaut, um hier die Wasserkraft der Aue nutzen zu können. Die Sohle von den Sohldorfer Quellen musste nunmehr durch eine unterirdische Röhrenleitung zu den noch im Laufe des Jahres dort fertiggestellten Gradierhäusern geleitet werden. Aber auch in Sohldorf, dem Quellgebiet der Sohle, verblieben Salzanlagen. Das Rodenberger Salz war wegen seiner Güte weit umher begehrt und große Mengen davon wurden über die Grenzen ins Ausland verfahren. Um 1786 ging die hiesige fiskalische Saline dann ihrem allmählichen Untergang entgegen, damit aber das Bad Nenndorf mit der zur Herrichtung der Sohlbäder erforderlichen Sohle auch weiterhin versorgt werden konnte, wurde eine gründliche Reinigung und neue Verrohrung des einzigen, noch in Betrieb befindlichen Bohrlochs angeordnet und weiter bestimmt, dass dasselbe stets in gutem Zustand erhalten werden sollte. Unweit des Schlosses, am linken Aueufer, auf der heutigen kleinen Brunnenfläche gelegen, breitete sich einst ein sumpfiger Anger, die sogenannte Algesdorfer Masch aus, auf welcher die Algesdorfer ihre Huteberechtigung ausübten. Auf dem südöstlichen Teil dieses Huteangers befand sich ein größerer Wassertümpel, der Warmpol genannt, dessen Grunde ein warmes, kohlensaures Eisenoxidulwasser entquoll. Die Heilkraft dieses Wassers war den Bewohnern Rodenbergs und der weiteren Umgegend schon seit undenklichen Zeiten bekannt. Daher wurde der Warmpol von vielen Kranken, besonders von Gichtbrüchigen, aufgesucht und zur Heilung ihrer Gebrechen gebraucht, indem sie ihre kranken Glieder in dem Quelltümpel badeten und auch dessen Wasser tranken. Die übrige Vernachlässigung der Quelle wurde zwar vielfach bedauert, doch zu einem Ausbau derselben standen bislang keinerlei Mittel zur Verfügung. Es traf sich nun günstig, dass im Jahre 1662 der Landgraf von Hessen vom 2. bis 12. August mit einer großen Gefolgschaft auf dem nunmehr fertiggestellten Rodenberger Schlosse sein Hoflager aufschlug. Während seines Aufenthalts konnte der Fürst tagtäglich vom Schlosswall aus das rege Badeleben am Warmpol beobachten, wobei ihm der Amtmann Clark eingehend über die mancherlei wunderbaren Heilerfolge dieser Quelle berichtete, die wert sei, durch Ausbau ein noch weiterer Segen der leidenden Menschheit zu werden. Auch der Bürgermeister Gerenbusch wirkte in diesem Sinne auf den Landesherrn ein, in dessen hoher Gunst er als ehemaliger hessischer Offizier noch immer stand. Er suchte ihn ebenfalls zu bestimmen, den Warmpol im Interesse des allgemeinen Wohls zu einem Gesundbrunnen gleich dem Wildunger Gesundbrunnen auszubauen und herrichten zu lassen. Der Landgraf, welcher sich diesen Ausführungen geneigt zeigte, versprach die Einrichtung der Badeanlagen, besonders aber den Bau eines Badehauses in einem der nächstfolgenden Jahre zur Ausführung bringen zu lassen. Vorläufig ließ er aber noch im selbigen Herbst die Quelle aufmauern und neben derselben ein vierseitiges, ebenfalls aufgemauertes Bassin anlegen, solches durch eine Zwischenwand in ein Männerbad und ein Frauenbad trennen und zum Schutz gegen Wind und Wetter mit einem Obdach, Bretterschuppen, überbauen. In dieses Badebassin, in welchem eine größere Anzahl Personen gleichzeitig baden konnten, wurde das Badewasser aus dem daneben befindlichen Warmpol hineingeleitet und zum Wiederabfluss desselben ein Abzugsgraben zur Aue angelegt. Nach dem im Jahre darauf erfolgten Tode des Landgrafen Wilhelm VI. Verzögerte sich der weitere Ausbau des Gesundbrunnens von Jahr zu Jahr. Erst Landgraf Wilhelm VIII. Brachte 1738 die Pläne seines Vorfahrs zur Ausführung. Zunächst ward der Alte im Jahre 1662 vom Landgrafen Wilhelm VI. Errichtete Badeschuppen abgebrochen und an dessen Stelle ein ansehnliches Badehaus mit 8 Badestuben sowie auch Räumen für die Bademeisterwohnung erbaut. Jede Badestube enthielt eine in den Erdboden eingelassene Badewanne, die aus Mauersteinen hergestellt und mit Glasursteinen ausgelegt war. Der nördliche Flügel des Badehauses war in seinem ganzen Umfang zu einem Saal eingerichtet, welcher zum geselligen Aufenthalt der Badegäste diente. Im südlichen Flügel befanden sich die Wirtschaftsräume des Brunnenmeisters, dem die Berechtigung zum Betrieb einer Schenk- und Speisewirtschaft erteilt wurde. Sodann erhielt der ganze Neubau ein gefälliges, mit einer Reihe kleiner Erker versehenes Mansardendach. Über der seit 1662 aufgemauerten Heilquelle ward das Brunnenhäuschen errichtet, welches noch heute den kleinen Brunnen überdeckt. Dieser sogenannte Brunnentempel wurde auf Anordnung des Landgrafen besonders schön ausgestaltet. Die mit ausgekehlten und geschnitzten Verschalungen bekleideten 8 Tragpfeiler und die Brustwehr erhielten, wie auch die Bogennischen und die kuppelförmige Innendecke, eine geschmackvolle Bemalung. Die innere Einrichtung des Brunnentempels stellte sich in der Weise dar, dass man von dem breiten, denselben umziehenden Umgang zu dem nun schon lange unter Wasser stehenden schmalen inneren Rundgang hinabstieg. Dieser letzte umgab kreisförmig den mit einer Brustwehr umfriedeten Brunnenschacht. Da das eisenhaltige Wasser auch zu Trinkkuren viel gebraucht wurde, so gelangte an dem nördlichen Tragpfeiler des Brunnentempels eine hölzerne Pumpe zu jedermanns freier Benutzung zur Aufstellung. Zur Speisung der Bäder diente ein unterirdischer Röhrenstrang, der das warm aus der Erde quellende Eisenwasser zu dem Badehaus leitete. Zu einer weiteren freundlichen Ausgestaltung der ganzen Brunnenanlage legte man an der östlichen Seite des Badehauses entlang eine mit 2 Reihen Kastanienbäumen bepflanzte Promenade an, welche nördlich durch eine gedeckte Wandelbahn und südlich durch den Brunnentempel einen hübschen Abschluss erhielt. Auch sonst geschah noch manches, um den Kurgästen einen angenehmen Aufenthalt im Freien zu bieten. Und bald war die weite Angerfläche, die die neu entstandenen Badeanlagen umgab, in einen parkartigen Ziergarten angelegt. Schnurgerade und auch gewundene Wege wurden angelegt und diese mit Hainbuchenhecken eingefasst, die sich mit der Zeit zu hohen grünen Laubwänden auswuchsen. Daneben wechselten Blumenbeete und Ziergebüsche mit Grotten, Lauben und Ruhesitzen ab. Eine Schaukel, ein Irrgarten und eine Kegelbahn sorgten für die weitere Zerstreuung und Unterhaltung der Besucher des Bades. Das Amt eines Brunnenarztes übertrug man einem Medizinalprofessor der Universität Rinteln, welcher alljährlich während der Kurzeit von Anfang Mai bis Ende September seinen Wohnsitz in Rodenberg nahm. Da die Anzahl der bestehenden Heilbäder noch immer sehr gering war, auch die nunmehr getroffenen Einrichtungen des Gesundbrunnens den damaligen Ansprüchen vollkommen genügten, so nahm recht bald das hiesige Badewesen einen ungeahnten Umfang an. Folgedessen war es zu Zeiten nicht möglich, allen Kranken täglich ein Bad zu verabreichen, obwohl die Badestuben von morgens früh bis abends spät in fortgesetztem Betrieb gehalten wurden. Hauptsächlich waren es Gichtkranke, welche hier eine Heilung oder Linderung ihrer Leiden suchten. Die völlig Geheilten hingen dann oftmals in dankbarlichem Gefühl ihrer Genesung ihre nun überflüssig gewordenen Krücken im Inneren des Brunnentempels auf. Welche große Beachtung das Rodenberger Mineralwasser fand, geht unter anderem daraus hervor, dass eine von dem berühmten Naturforscher Friedrich Ziegler verfasste Beschreibung des rodenbergischen Gesundbrunnens und dessen merkwürdige Kuren in Druck erschien. Auch der Rodenberger Brunnenmediziner Dr. Timmermann veröffentlichte eine Schrift über die wunderbare Heilkraft des Rodenberger warmen, kohlensauren Eisenwassers. Durch die Verbreitung solcher Druckwerke wurde das Bad auch in weiter Ferne bekannt und in der Folge auch bald von hochgestellten Standespersonen besucht. Auf deren Wunsch kamen dann gedruckt und allwöchentlich herausgegebene Listen zur Einführung, in denen alle Badegäste nach Rang und Namen, nach Stand und Heimatort verzeichnet standen. Da die meisten Brunnenbesucher bezüglich Wohnung und Beköstigung auf Rodenberg angewiesen waren, ließ der Bürgermeister Hermann Rather im Interesse der Stadt die zweckmäßige Einrichtung, das Logiervermietungswesen und alles, was damit zusammenhing, durch eine Ratsverordnung regeln. Auch wurde auf dessen Veranlassung dem Brunnenmedikus für die Dauer der Kurzeit eine freie Wohnung auf Kosten der Stadt zur Verfügung gestellt. Ebenso erhielt der Brunnenmeister jedes Mal bei Beginn der Kurzeit ein Extrahonorar. Diese Zuwendungen werden in den Kämmereiregistern mit dem Vermerk zu guter Beförderung freundwilliger Meriten begründet. Auch in jeder anderen Weise suchte der allzeit rührige Bürgermeister das Badewesen und die damit verbundenen Vorteile und Einnahmen für die Bürgerschaft zu heben. Doch infolge eines ihm widerfahrenen Unglücksfalls sah er sich gezwungen, nach erst vierjähriger Amtstätigkeit aus der Stadtverwaltung auszuscheiden. Dieser Unfall ereilte ihn im Jahre 1740 in Bekedorf, wo selbst er eines Tages den ihm befreundeten Pastor Schulze besuchte und bei dieser Gelegenheit die Neuerbauung der dortigen Kirche in Augenschein nahm. Dabei wurde Rather durch einen vom Gerüst herabfallenden Mauerstein so schwer am Kopfe getroffen, dass er für Zeit seines Lebens einen bleibenden Schaden davon trug. Zu seinem Amtsnachfolger erwählte man Heinrich Ludwig Meyer. An dem Rodenberger Gesundbrunnen wirkte seit 1770 der Rintelner Universitätsprofessor Dr. Schröter, ein berühmter Arzt und hervorragender Gelehrter als Brunnenmedikus. Unter seiner Leitung hatte das hiesige Heilbad einen solchen Aufschwung genommen, dass das Wasser der ohnehin nicht starken eisenhaltigen Quelle zur Herrichtung der nötigen sogenannten Stahlbäder nicht mehr ausreichte. Zur Abhilfe dieses Übelstandes wurden von Dr. Schröter schon einige Jahre hindurch zwei ihm zu Gebote stehende Schwefelquellen benutzt, die sich in einem Hutekamp am Galenberge befanden. Auf diesem Hutekamp wurde später die Nendorfer Esplanade angelegt. Er ließ große, auf Stellwagen ruhende Fässer mit diesem Wasser füllen und zu dem hiesigen Badehaus schaffen. Infolge dieser Einrichtung konnten an die Rodenberger Badegäste außer den Stahlbädern auch Schwefelbäder verabreicht werden. Die beiden in dem Nendorfer Kampe befindlichen Wassertümpel, denen das Schwefelwasser in reichlichen Mengen entquoll, wurde im Volksmunde Düwelskuhlen und der durch das Abflusswasser sich bildende gelbbraune Schwefelmorast Düwelsdreck genannt. Die ausgezeichneten Heilerfolge, die durch die eingeführten Schwefelbäder erzielt wurden, veranlassten Dr. Schröter im Jahre 1776 ein schriftliches Gutachten über die heilkräftige Wirkung des Nendorfer Schwefelwassers auszuarbeiten. Er sandte dieses Gutachten an den Landgrafen Friedrich II. Und ersuchte denselben dringend, auch diese Quellen zu einem Gesundbrunnen herrichten zu lassen. Durch die Eingabe wurde erreicht, dass der Landgraf schon nach kurzer Zeit die beiden Düwelskuhlen unter Aufsicht des Landrats von Münchhausen aufräumen ließ. Die untere derselben, und zwar die, welche heute von dem Brunnentempel überwölbt ist, bestimmte man zur Trinkquelle. Sie wurde zu diesem Zweck entsprechend aufgemauert und mit einer hölzernen Pumpe versehen. Die obere Quelle dagegen richtete man zu einem überbauten Bassinbade ein. Sodann verfügte der Landgraf, dass jedermann diese Einrichtungen unentgeltlich benutzen könne. Die Aufsicht über dieselben wurde dem Rodenberger Brunnenmeister übertragen. Überhaupt sah man diese ursprüngliche Heilbrunnenanlage, aus welcher in nachheriger Zeit das Bad Nendorf entstand, als einen Zweigbetrieb des Rodenberger Gesundbrunnens an. Ein volles Jahrzehnt später erfuhren diese ersten Nendorfer Einrichtungen durch den späteren Kurfürsten Wilhelm I. eine weitere Ausgestaltung. Im Jahre 1786 besuchte derselbe in Begleitung hoher Würdenträger sein Schaumburger Land. Während eines mehrtägigen Aufenthaltes auf dem Rodenberger Schlosse wurde zunächst der Rodenberger Gesundbrunnen von dem Landgrafen besichtigt. Sodann, am 28. September, begab sich derselbe nach Nendorf, um auch die dortigen, von seinem Vater abgeordneten Brunnenanlagen in Augenschein zu nehmen. Der ihn dorthin begleitende Dr. Schröter hielt bei der Gelegenheit einen lichtvollen Vortrag über die heilkräftigen Schätze, die in diesen stark schwefelhaltigen Quellen einer größeren Ausnutzung harrten. Die überzeugenden Darlegungen des Professors bewogen denn auch den Landgrafen, einen gut eingerichteten Gesundbrunnen in Nendorf zu gründen. Schon in den nächsten Tagen war der Hutekamp, in welchem sich die Schwefelquellen befanden, angekauft und im nachfolgenden Jahre auf demselben ein Badehaus erbaut. Auch diejenigen Rodenberger Badegäste, denen neben den hiesigen Stahlbädern auch die Nendorfer Schwefelbäder verordnet wurden, hatten sich zum Gebrauch derselben nunmehr zu dem Badehause in Nendorf zu begeben, da eine Zufuhr des Schwefelwassers zu dem Rodenberger Gesundbrunnen nicht mehr stattfand. Am 7. August 1789 traf der Landgraf mit einem größeren Gefolge zu einem längeren Verweilen auf dem Rodenberger Schlosse ein. Da er gichtleidend war und die Heilkraft des Nendorfer Schwefelwassers an sich selbst erproben wollte, so fuhr er täglich zur Trink- und Badekur nach Nendorf und verspürte wohl auch recht bald eine bedeutende Besserung seines Leidens. Durch die erfolgreiche Kur sah der Landesfürst sich veranlasst, das von ihm gegründete Bad nochmals zu erweitern und zweckmäßig auszubauen. Gleichzeitig erfolgte die Anlage der Esplanade und ebenfalls wurde der Kurpark auf dem Galenberge angelegt. Da der Besuch des Bades sich fortwährend hob, so musste im Jahre 1791 ein zweites Badehaus errichtet werden. Das Groß-Nendorfer Heilbad, dessen Anlage nunmehr im Wesentlichen vollendet war, erhielt vom Landgrafen den Namen Gesundbrunnen Nendorf. Der Rodenberger Gesundbrunnen ward von dieser Zeit an Kleine Brunnen genannt. Beide Bäder bildeten aber einen einheitlichen Badebetrieb und erhielten deshalb auch eine gemeinsame Verwaltung. Mit der Gründung des Bades Nendorf befürchteten die Einwohner Rodenbergs, dass durch die Anlage dieser so naheliegenden und mit fürstlichen Mitteln reich ausgestatteten Badeanstalt der Besuch ihres Gesundbrunnens abnehmen und damit die Stadt empfindlichen Schaden erleiden würde. Es trat aber das Gegenteil ein, denn die Frequenz des Rodenberger Bades stieg auch ferner hin. Dazu kam, dass manche Nendorfer Kurgäste auch die Rodenberger Bäder gebrauchten. Den Hauptnutzen, welchen der Nendorfer Badebetrieb den Rodenbergern brachte, bestand aber darin, dass sehr viele Nendorfer Kurgäste in den Bürgerhäusern Rodenbergs ihre Wohnung nehmen mussten. Die Kurhäuser in Nendorf konnten nur eine beschränkte Anzahl derselben aufnehmen und sonst waren dort noch keine weiteren Wohnungsgelegenheiten vorhanden, denn die mit nur wenigen und dürftigen Wohn- und Schlafräumen eingerichteten damaligen Bauernhäuser eigneten sich nicht zu einer Aufnahme von Kurgästen. Schon seit längeren Jahren wurde das Fehlen einer direkten Verbindungsstraße zwischen Rodenberg und Nendorf unangenehm empfunden, da zwischen diesen benachbarten beiden Orten wegen des gegenseitigen Badebetriebs und auch sonst ein lebhafter Verkehr herrschte. Um einen so notwendig gewordenen unmittelbaren Verbindungsweg zu schaffen, wurde im Jahre 1791 mit dem Bau der von hier nach Nendorf führenden Landstraße und der Allee begonnen. Und schon im folgenden Jahr hatte man die ganze Wegeanlage fertiggestellt. Da im Zuge dieser Straße die Aue überbrückt werden musste, so errichtete man vorläufig eine einfach gehaltene Holzbrücke. Erst nach Verlauf von 50 Jahren wurde an deren Stelle die jetzige steinerne Bogenbrücke erbaut. Unweit der Brücke war die Straße mitten durch einen Garten geführt worden, welcher dem Tischler Widdel aus Grove gehörte. Als Entschädigung für die Durchschneidung seines Grundstücks erhielt Widdel von der Regierung die Genehmigung, an der neu angelegten Straße ein Gasthaus zu errichten. Auf diese Weise ist damals die Gastwirtschaft zum Grünen Baum entstanden. Es waren nun nicht nur die beiden Bäder Nendorf und Rodenberg direkt miteinander verbunden, auch unsere Stadt hatte mit dieser Wegeanlage einen lang entbehrten Hauptzugangsweg erhalten.